Noch wenige Tage bis zur Bürgermeisterwahl der Gemeinde Sylt am kommenden Sonntag. Per Briefwahl ist die Wahl ja bereits im Gange. Nach einer Vielzahl von Interviews, Diskussionsrunden, Berichten und Reportagen findet in den nächsten 60 Minuten die letzte Diskussionsrunde der vier Kandidaten vor der Wahl statt. Ein letzter, vielleicht entscheidender Impuls für die noch unentschlossenen Wähler. Dazu werden wir in der Sendung auf Musik verzichten und uns nur dem Thema Sylt widmen. Mein Name ist Steffen Müller. Gemeinsam mit meinem Kollegen Steve Carstensen werden wir die vier Kandidaten um das Bürgermeisteramt über ihre Ziele und Vorstellungen einer künftigen Amtszeit befragen.
Da begrüßen wir zuerst den amtierenden Bürgermeister Nicolas Heckel, parteilos, der bei der letzten Wahl sich gegen die politprominente Gabriele Pauli durchgesetzt hat. Von den Grünen der Sylter Wählergemeinschaft sowie dem SSW unterstützt wird, seine Politik in einer weiteren Amtszeit konsequent fortsetzen möchte und zum Ende des Wahlkampfs noch einmal mit der knallharten Forderung für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Touristen nur mit negativen PCR-Test auf die Insel.
Sylt kann besser, meint Clemens Raab, 42 Jahre, Kandidat der CDU und der Wählergemeinschaft Die Insulaner. Sylter seit 2009, der Diplom-Betriebswirt, kennt sich in Finanzen aus, war lange Jahre Direktor der Nord-Ostsee-Sparkasse und führt jetzt die Sylter Hypovereinsbank.
Lars Schmidt von der Partei Zukunft wirft seine besondere Kenntnis der Orte ins Rennen. Der 50-Jährige ist auf Sylt geboren, aufgewachsen und viele Jahre in der Morsumer Kommunalpolitik aktiv. Er beklagt den Einfluss von außen auf die Sylter Politik und die Macht des Geldes.
Der vierte Kandidat kommt aus Berlin. Ralf Obluder-Gruber arbeitet als Experte für Pflege im Sozialamt Berlin-Steglitz. Er möchte ins politische Amt und seiner Frau nach Sylt folgen, die im vergangenen Jahr in Westerland eine Bar übernommen hat.
Die Wahl des Bürgermeisters steht derzeit im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Auswirkungen haben auch auf Sylt an vielen Stellen hart getroffen. Information jetzt vom Kollegen Marius Hühne.
Sylt mit seiner großen Vielfalt von Gastronomie und Hotels musste in 2020 ein sehr schwieriges Jahr verzeichnen. Im März fing alles an, im Mai kamen die Schließungen, Lockdown Teil 1. Die Friedrichstraße ähnelte einer leeren Wüstenstadt, die Geschäfte geschlossen, keine Touristen. Spätsommer, die ersten Gäste reisen wieder nach Sylt, aber es wird schnell zum Boom. Bei reduzierten Gastroplätzen, überfüllten Stränden und Straßen macht sich immer mehr Ärger breit. Dann aber im November, Lockdown Teil 2. Inzwischen bis in den März hinein. Hotels und Gastronomen gehen inzwischen an ihre Grenzen. Bundeshilfen fließen nur holprig. Was kann und was will die Gemeinde Sylt tun, um zu helfen?
Herr Heckel, je länger der Wahlkampf ging, umso härter ging es am Ende zur Sache. Gestern haben Sie noch einmal mit einer knallharten Forderung nachgelegt. Touristen nur mit negativen PCR-Test auf die Insel. Wahlkampfgetöse? Oder wie wollen Sie das ernsthaft über den Landkreis und die Landesregierung durchsetzen?
Also es ist eine Forderung, die wir als Insel erhoben haben. Es ist so, dass wir einen Arbeitskreis haben, der Südmarketing, der fünf Inselbürgermeister, der Touristiker hier auf der Insel, mit dem Dehoga gemeinsam reden wir wöchentlich. Und hier ist eben unser Ziel und unsere Forderung gegenüber dem Land, genau das eben durchzusetzen. Wir beraten das Land. Und wir hoffen uns eine gute Öffnungsstrategie, die uns nicht überrollt, die uns sicher auf Sylt sein lässt. Und deswegen nicht nur meine Forderung, sondern die Forderung der Insel, dass wir hier vom Land und vom Kreis unterstützt werden.
Kommen wir zu Ihnen, Herr Schmidt. Sie wehren sich gegen Einflüsse aus Husum und Kiel. Wäre das eher eine Hilfe, auch in Ihrem Sinne?
Also ich sehe das ein bisschen komplexer. Das Wichtige ist, dass wir uns hier nicht von Angst, sondern vor allen Dingen von Rechtsstaatlichkeit leiten lassen. Und ich habe schon im ersten Lockdown ein paar Vorschläge gemacht, wie man das anders angehen kann. Man hätte schon längst am Bahnhof das schleusen können. Ich war in China damals, als die SARS-1-Pandemie war. Das war ja nicht ganz so stark. Da wurde erstmal automatisch mit Infrarotkameras wurde geguckt, hat eine erhöhte Temperatur. Das war also alles ziemlich gut logistisch durchorganisiert. Da sind wir keinen Millimeter weitergekommen in der ganzen Zeit. Und da muss man eben überlegen, wie ist es überhaupt mit den Verordnungslagen? Die ändern sich andauernd. Ich bin ja regelmäßig im Dialog jetzt hier auch und schreibe auch dem Ministerpräsidenten, dass eben Punkte einfach nicht stimmen. Und wenn man sich das dann überlegt, dass er lieber Herrn Raab ein Unterstützungsvideo schickt, als, sage ich mal, sachlich fundierte Fragen zu beantworten, finde ich das einfach bitter. Da müssten wir deutlicher sagen, dass es selber ist. Wir haben im Grunde im Moment nicht die Lage, dass wir überhaupt irgendwas zumachen müssten. Das muss man einfach ganz nüchtern so sagen. Das Problem, was wir haben, uns fehlen unsere Bettenzahlen hier im Krankenhäusern und sowas alles, ist auf die reinen Erstwohnsitze ausgerichtet. Das ist falsch. Wir müssen die Gesamtbettenzahlen nehmen und die medizinische Versorgung und sämtliche Leistung darauf ausrichten. Und dann ist es vollkommen egal, wo die Leute in der Bundesrepublik sind. Dann ist das Problem überall das Gleiche.
Auf internationaler Ebene besteht diese Testpflicht bereits. Nach Mallorca kommt kein Deutscher rein ohne Test. Wäre das auch innerhalb Deutschlands für touristische Hotspots sinnvoll?
Ja, ich glaube, zu Beginn jetzt, wenn wir hoffentlich bald langsam öffnen können, halte ich das für richtig, dass wir jetzt unsere Gäste testen lassen oder beziehungsweise sie mit einem negativen Test anreisen, ob das ein PCR-Test ist oder ein Schnelltest ist. Hauptsache, er darf nicht älter als, würde ich sagen, 72 Stunden sein. Das halte ich für absolut richtig. Aber wir müssen auch im gleichen Zuge unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig testen. Es gab eine Umfrage letzte Woche, wonach auch 90% der Betriebe hier vor Ort diese Testung durchführen würden. Also das halte ich für wichtig, wenn wir unsere Gäste, wenn die einen negativen Test vorweisen sollen, sollten wir auch auf unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen. Natürlich sollten wir auch weiter die Luca-App im Auge haben. Auch da gab es ja jetzt eine gute Initiative, dass wir die Luca-App wirklich in den Vordergrund stellen und die überall hier auf Sylt genutzt wird. Das entlastet die Gesundheitsämter in der Nachverfolgung. Und auch da für diejenigen, die zum Beispiel kein Smartphone haben, gibt es eine Offline-Version mit dem QR-Code als Schlüsselanhänger.
Aber ich hake gerade noch mal nach. Wie wollen Sie denn am Ende den Landkreis und das Land dazu bekommen, dass die Verordnungen entsprechend angepasst werden?
Ja, da müssen wir gut ins Gespräch gehen mit dem Landkreis, ja, und mit Husum, dass wir eben hier wirklich eine gute Strategie aufzeigen, die es eben dann ermöglicht, dass wir unsere Touristen wieder willkommen heißen. Und ich glaube, dann ist auch der Kreis bereit, dass er sagt, ja, es ist eine gute und kluge Lösung. Und wenn wir alle auf Sylt hier mit einer Stimme sprechen, dann glaube ich, dass wir eine gute Chance haben, das auch dort beim Kreis durchzubekommen.
Ja, und vor allem auch beim Land, wenn ich mich nochmal kurz ergänzend einmischen darf, haben wir genau diese Strategie eingebracht als Insel mit unseren Touristikern, mit unseren Verbänden. Und wir hoffen, deswegen auch die mediale Arbeit zurzeit, dass das Land uns hört, denn Schreiben reicht nicht aus, wie wir ja aus vielen Bereichen wissen. Wir müssen eben mehrere Möglichkeiten nutzen, um nach vorne zu gehen. Deswegen auch diese Pressearbeit. Wichtig ist, wir müssen raus, das Land muss erkennen, was wichtig für uns ist. Und die Strategien, die wir über die Verbände auch rausgeben, sind klug, sind richtig, aber brauchen eben eine klare Grundlage vom Land.
Und ja, da würde ich auch gerne noch mal reingrätschen. Man müsste erst mal überhaupt eine Rechtsgrundlage haben. Das heißt, das kann ja trotzdem nur auch für die freiwillig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es insofern der Zwang wirklich am Ende auch vollständig durchsetzbar sein wird. Das müsste ja eine Regelung geben, die dann weit darüber hinausgeht. Da sind wir dann schon auf einer Bundesebene, die das dann über das Land dann regelt. Ich sehe keine Möglichkeit, das so schnell zu machen. Ich finde es gut, dass man testet. Ja, das ist aber nur ein Teil der Strategie. Es reicht nicht, wenn wir nur testen. Wir müssen auch gucken, dass wir das Verhalten so weit anpassen und wieder ein bisschen mehr Eigenverantwortlichkeit von den Menschen auch einfordern, dass man nicht andauernd hinterherrennen muss. Das ist nämlich wirklich das Problem. Und je unordentlicher die Verordnungen sind, je chaotischer und je wenig haltbarer, je weniger wird es akzeptiert. Und das ist das Problem. Und das sehen wir doch schon. Das ist doch ein totaler Akzeptanzverlust überall.
Und damit uns die Zeit nicht davonläuft, lassen wir auch nochmal den vierten Kandidaten zu Wort kommen. Herr Obluder-Gruber, in Berlin wäre so eine Forderung undurchführbar. Auf Sylt wäre das aber vorstellbar. Aber blieben dann aufgrund des zurückgehenden Tourismus nicht auch die Geschäfte und Restaurants da völlig auf der Strecke?
Ja, diese Gefahr besteht ja tatsächlich. Und ich finde auch mit der Betonung der Eigenverantwortung hat Lars Schmidt ja schon etwas Richtiges gesagt. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kontrollen auch in der Form durchgeführt werden und durchgesetzt werden, dass eben hier jeder Anreise kontrolliert wird mit einem Test. Dazu kommt ja noch die Vielzahl der Pendler. Die müssten ja dann auch immer einen aktuellen Test in der Tasche haben. Also von daher erwarte ich mir mehr Kreativität noch und auch vor allen Dingen die Souveränität hier, die den Leuten in Eigenverantwortung zuzutrauen, hier vernünftig zu agieren. Und das schafft Akzeptanz und damit kann man dann auch besser über die Situation kommen.
Herr Hegel, Sie haben eben im Kopf geschüttelt und ich kann das auch mit der nächsten Frage verbinden. Denn bleiben wir weiter bei der Auswirkung der Corona-Pandemie. Wer durch die Friedrichstraße in Westerland oder anderen Geschäftsstraßen geht, sieht es. Der Leerstand hat drastisch zugenommen. Offensichtlich greifen die Bundes- und Landeshilfen nur unzureichend. Gleichzeitig brechen der Gemeinde Sylt erhebliche Gewerbesteuereinnahmen weg, der Hauptteil des Haushaltes immerhin. Herr Hegel, Gesundheitsschutz durch Testung ist das eine. Wofür werden Sie sich als Bürgermeister einsetzen, dass materielle Unterstützung bei den Betrieben ankommt? Was ist mit Steuerstundungen? Muss die Gemeinde sich stärker verschulden, um zu helfen?
Also ich weiß nicht, woher Sie die Zahlen haben, dass bei uns 50% sind, die Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen sind. Diese Zahlen liegen zumindest mir nicht vor. Da wäre ich mal über Ihre Quelle sehr interessiert, weil das natürlich für uns dann eine Relevanz auf den Haushalt haben würde, wenn es denn so wäre. Aber wie gesagt, diese Zahlen liegen mir nicht vor. Wir haben aus dem vergangenen Jahr heraus Erkenntnisse, dass Unterstützungsvorschläge, die wir gemacht haben, weitestgehend zu Beginn angenommen worden sind, nachher aber die Steuern sogar gezahlt werden sollten, auch die Vorauszahlungen gezahlt werden sollten. Also es sieht nicht so aus, dass wir desaströse Einbrüche haben. Das kann natürlich noch kommen. Das ist dann der Blick in die Zukunft. Aber auch bis heute liegen uns keine Informationen vor, dass wir eine riesige Insolvenzwelle haben. Die kann erwartet werden. Aber aktuell sieht es gut aus. Und weiterhin stehen unsere Angebote, dass wir die gesetzlich notwendige oder auch geforderte Gewerbesteuer, das ist ja nicht unser eigener Wille, diese Steuer zu erheben. Wir haben Stundungsaufrufe gemacht. Jeder, der will, bekommt auch eine Stundungsgenehmigung. Wir sind da ganz, ganz großzügig und entspannt. Insofern sind wir da wirklich sehr entgegenkommend. Sollte es dazu kommen, dass es in dieser Saison, die wir vor der Tür haben, Schwierigkeiten gäbe, müsste diskutiert werden, ob unser Gewerbesteueranteil nochmal reduziert werden könnte, ist aber aktuell noch nicht in der Diskussion, weil das letzte Jahr sehr, sehr gut lief. Also insofern, wir sind da als Kommune nah an der Zeit. Wir bieten Stundungsmöglichkeiten schon im letzten Jahr an, auch dieses Jahr wieder. Und wir haben auch viele Möglichkeiten, in Notfällen zu helfen. Ich habe einen Bürgermeisterfonds, dem Fonds für Familien in Not, wo wir auch jetzt aktuell schon einzelnen Personen, die in Notlagen sind, Hilfen gewähren. Also wir sind da nah am Bürger, nah an den Geschäften und versuchen auch über die Unternehmerschaft die Kommunikation der Antragsmöglichkeiten durchzubringen und natürlich auch Beratung vom Land und vom Kreis, damit wir schnell wieder aufmachen, aber nicht nur schnell, sondern auch sicher aufmachen. Denn nichts wäre schlimmer, als wir holpern jetzt schnell los und würden dann ins Risiko kommen, unsere Sorgen wieder abbrechen zu müssen, weil wir zu schnell und nicht sicher genug aufgetreten sind.
Herr Raab, die CDU hat große Unterstützung bei den Händlern und Selbstständigen. Wie sehen Sie das?
Ja, also zu Beginn möchte ich auch erstmal noch mal ganz kurz auf den Fonds von Herrn Bürgermeister Heckel Familiennot zurückkommen. Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Einrichtung. Und das macht der Bürgermeister, glaube ich, schon hier richtig, den auch gut zu nutzen jetzt in einer schwierigen Phase. Wenn ich dann Bürgermeister werden sollte, dann würde ich den auch gerne großzügig nutzen, damit es eben hier nicht zu Situationen kommt, wo Menschen unverschuldet verzweifeln, weil sie einfach nicht weiter wissen. Ja, richtig. Also auch ich glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, hier unsere Wirtschaft zu unterstützen, wenn wir jetzt aufmachen. Das kann man einmal auch machen, indem man ein bisschen mehr Ermessungsspielräume an sich nutzt, was die Gastronomie angeht, was den Einzelhandel angeht, dass man auch Teile ein bisschen mehr nach draußen verlagern kann. In der Gastronomie haben wir das letztes Jahr schon gemacht, dass man ein bisschen mehr draußen Fläche anbietet. Auch beim Einzelhandel kann ich mir das vorstellen. Natürlich müssen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, Rettungswege müssen eingehalten werden. Da, glaube ich, können wir aber wirklich mit einem guten Ermessungsspielraum gut unterstützen. Ich denke, es ist auch in der Zeit, dass wir überlegen sollten, wirklich eine temporäre Reduzierung der Gewerbesteuer vorzunehmen. Klar, natürlich haben wir dann erstmal vielleicht weniger Einnahmen in der Gemeinde, das ist richtig. Aber ich glaube, es ist klug von uns, wenn wir das temporär für einen gewissen Zeitraum machen, damit eben die Betriebe hier vor Ort das Geld, was sie dadurch etwas mehr in der Tasche haben, auch gut investieren können, um dann in der Zukunft auch noch mehr zur Verfügung zu haben.
Vielleicht mal gleich direkt nachgehakt. Der Bundesfinanzminister sagt immer, wir müssen hier mit voller Kelle gerade in dieser Pandemie agieren. Sie sind Finanzer, sind Banker, haben viel Erfahrung. Kann die Gemeinde Sylt diese Hilfen, die Sie angesprochen hatten, stemmen? Oder plädieren Sie auch dafür, wir müssen uns in dieser Phase, in dieser historischen Phase eben auch verschulden?
Ja, also wir sind erstmal wirklich eine gute, solide Gemeinde, die eine starke Finanzkraft hat. Das hat uns wirklich in den letzten Jahren ausgezeichnet. Natürlich haben wir auch nicht zu viel Geld, das ist logisch. Wir müssen auch gut haushalten. Aber wenn wir jetzt in so einer besonderen Situation sind und wir wirklich hier vor elementaren Herausforderungen stehen, dann glaube ich, ist es auch sinnvoll, hier Geld in die Hand zu nehmen, wie wir es dann im Haushalt darstellen, ob wir neue Schulden dafür aufnehmen müssen. Aus meiner Sicht können wir das verantworten, wenn wir eben positiv in die Zukunft schauen und dann unsere Betriebe so aufstellen, dass sie in Zukunft auch wieder so viel Steuereinnahmen uns generieren werden, dass wir es dann auch wieder gut zurückzahlen können. Ich glaube, ja, das kann man gut vertreten.
Herr Schmidt, braucht die Gemeinde das Geld nicht nur für die Reparatur des Geschäfts- und Restaurantsbetriebs, sondern sie braucht ja auch Geld für den Sozialetat. Ist das jetzt ein Spagat, den man lösen kann? Oder sagen Sie, nicht alles Geld in die Wirtschaft? Wir brauchen auch unsere Hilfen für den Wohnungsbau etc.
Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil der Punkt ist ja die Senkung der Gewerbesteuer, das ist ein politischer Beschluss. Da hat der Bürgermeister, der kann das vorschlagen. Ich gehe aber davon aus, dass wir da auch über alle Fraktionen einen Konsens finden werden. Nur das löst das Grundproblem nicht. Wir sind als Gemeinde, als politische, auch mit dem zum Beispiel Aufsichtsrat ISTS, wo ich Mitglied bin, haben wir auch zum Beispiel Stundungen auch von den Mieten und solche Dinge vorgenommen. Das heißt, alle Parteien haben eh schon kooperiert. Ich sehe ein ganz anderes Problem. Ich denke eher, wir müssten da mal gucken. Alle treten wir als Bittsteller auf, sei es das Gemeinde oder auch die Unternehmer. Im Grunde haben wir eine Lage, die Schließungen jetzt hier von der Verordnungslage, die sind eigentlich kaum noch zu rechtfertigen, die sind nicht verhältnismäßig. Und dementsprechend, das Infektionsschutzgesetz sagt etwas ganz anderes. Wenn ein Wirtschaftsgut schlechter wird und die Betroffenen haben es nicht zu verschulden, dann wird der Verordnungsgeber schadenersatzpflichtig. Das heißt, allein du müsstest das drehen und da auch mal ein bisschen deutlicher darauf abheben, dass nicht die Unternehmen die Sachen beantragen müssen, sondern dass man wirklich hingeht und sagt, ihr habt das Wirtschaftsgut insofern dann auch verschlechtert, weil ihr es zugemacht habt, also müsst ihr Schadenersatz leisten. Und das ist zumindest mal eine Diskussion, das wird man nicht so direkt durchbekommen sofort, aber das muss man diskutieren. Und dann, auch die Gemeinden sollen ja wieder Geld zurückkriegen. Also wir können nicht alles bezahlen, wir können keine aktive Wirtschaftsförderung machen, dafür haben wir nicht genug Geld.
Herr Obluder-Kruber, wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf der Gemeinde Sylt bei der Abfederung der Pandemiekonsequenzen?
Also ich teile auf jeden Fall schon mal das, was Lars Schmidt gesagt hat. Und da denke ich vor allen Dingen natürlich an die kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo ich befürchte, dass doch einige auf der Strecke bleiben. Es ist ja jetzt, zeichnet sich ja bereits jetzt ab, dass einige bereits aufgegeben haben. Und von daher sehe ich da den größten Unterstützungsbedarf. Und natürlich sind aber auch Folgeschäden ja auch, die zu beachten sind. Also nach meiner Kenntnis hat ja auch die Tafel zum Beispiel größeren Zulauf. Also es ist ja nicht nur so, dass nur die Unternehmen leiden, sondern auch die Familien und die Menschen leiden hier. Dafür ist natürlich dieser Unterstützungsfonds beim Bürgermeister schon mal eine richtige Sache. Aber es sind eben auch alle mit zu beachten, denn es betrifft nicht nur die Unternehmer, sondern eben auch jugendliche Kinder. Also da ist eine ganze Menge anderes auch noch zu beachten.
Ich würde auch kurz noch ergänzen zum Gewerbesteuerthema. Man darf auch nicht vergessen, dass die Unternehmen alle Verluste schreiben werden. Das heißt, da braucht man die Gewerbesteuer nicht mehr senken, weil sie dann sowieso in der Mehrzahl der Fällen keine mehr bezahlen werden die nächsten Jahre, weil sie das eben entsprechend sich das gar nicht ausbildet. Und wenn sie Gewinne machen, dann können sie auch Steuern zahlen. Also das muss man eben überlegen. Die Betriebe, die wenig haben, die zahlen dann halt keine, weil sie im Verlustbereich sind. Und die Gewinne machen, die können auch Steuern bezahlen.
Egel, Herr Schmidt sagt, weniger Einfluss aus Kiel oder weniger Einfluss von außen. Andererseits auch Schadensersatz, das ist eine harte Gangart gegenüber denjenigen, die man, wie wir eben in der Diskussion vernommen haben, eigentlich dazu braucht, dass es am Ende auch Mittel von außen gibt. Von daher setzen Sie eher auf Konfrontation und auf Forderung oder versuchen Sie den Draht nach Kiel und Husum so zu pflegen, dass es am Ende zu Hilfen für Sylt kommt?
Also ganz klar ist, dass es immer ein Mittelweg sein muss. Man muss fordern, man muss geben, man muss nehmen, man muss beraten. Es geht nur gemeinsam. Aber wie in jeder Diskussion, ob jetzt auf Ebene der Kommunen oder auf Ebene des Bundes und der Länder, man geht mit Forderungen und Konzepten ins Rennen. Man muss in den Dialog eintreten, man muss sich austauschen, man muss versuchen, sich durchzusetzen. Und da reicht es nicht nur, konfrontativ zu sein, sondern man muss eben auch in den Dialog gehen. Und das ist, denke ich, in jeder Einheit so, sei es in der Familie, sei es auf Ebene der Gemeinden oder eben auf Ebene Bund und Land. Wir kriegen es nur gemeinsam gewuppt und das muss das Ziel sein, das Beste für Sylt rauszuholen, aber eben auch die Interessen der anderen nicht aus dem Auge zu verlieren. Und gerade hier müssen wir auch sagen, sind natürlich die Interessen auch in der Bevölkerung sehr unterschiedlich. Die einen haben Angst vor dem Virus und möchten einen größtmöglichsten Schutz. Die anderen brauchen eine wirtschaftliche Tragfähigkeit und dieser Spagat, der muss geleistet werden. Und das geht im Kleinen wie im Großen nur gemeinsam.
Also ich will nochmal sagen, ich bin auch nicht nur auf Konfrontation, aber man muss eins überlegen. Das Land Schleswig-Holstein nimmt sich hier von allen Immobilientransaktionen immer 6,5% und behält die gesamte Grunderwerbsteuer. Das ist zum Beispiel eine Forderung in Richtung Kiel. Ja, man kann teilen, ein Drittel für uns, ein Drittel für den Kreis, ein Drittel kann das Land behalten. Dann haben wir die Sachen nämlich hier auch ein bisschen anders geregelt, weil das ist nämlich ein Riesenproblem. Hier wird nur abgesaugt und wir kriegen immer nur einen Bruchteil, ich glaube 0,51% oder so der Steuereinnahmen kriegen wir am Ende wieder zurück. Und das ist ein Problem, weil wir haben keine Gesundheitsversorgung mehr, nichts mehr und wir haben viel zu wenig Krankenhausbetten und was alles dazu gehört. Das ist, wenn wir die ausreichend hätten, dann hätten wir auch schon eine ganz andere Grundlage. Wir werden gehalten wie ein kleines Dorf, aber wir liefern wie eine Großindustrie.
Wichtig ist tatsächlich, dass das Land auch unsere Empfehlungen endlich mal aufnimmt. Und wir haben ja auch gesagt, man könnte zum Beispiel ein Einreiseverbot nach Schleswig-Holstein schon mal durchsetzen, wo man dann tatsächlich auch schaut, wer anreist, damit wir eben nicht diese riesige Welle haben. Wir hatten das ja schon einmal in der letzten Pandemie, das waren gute Ansätze. Und es wäre gut, wenn wir hier vor Ort unterstützt werden. Es wäre gut, wenn wir eingebunden werden in die Diskussion und dass man sich überlegt und wir einbezogen werden in Lösungen vor Ort. Denn das, was auf Bundesebene ausgehandelt wird, müssen wir hier vor Ort ausbaden und umsetzen. Und da brauchen wir tatsächlich auch Gehör, weil die Praktiker sitzen hier vor Ort. Und deswegen ist Dialog wichtig, aber wir müssen eben auch gehört werden.
Herr Raab, ganz kurz, weil mit Blick auf die Uhr, ist das hinzukriegen? Der Ministerpräsident war im letzten Herbst auf der Insel. Wie schätzen Sie den Draht ein? Wird Sylt besser gehört werden müssen?
Also ja, ich glaube, dass wir nur dann eine gute Chance haben, wenn wir geschlossen als Insel mit einer Stimme eben auch gegenüber dem Land auftreten. Und ich glaube, das ist der erste elementare wichtige Schritt, dass wir uns so geeint auf Sylt haben, dass wir eben hier geschlossen mit allen Amtsgemeinden zusammen mit starker Stimme gegenüber Kiel auftreten können. Da kann man auch Forderungen stellen, absolut, das ist richtig. Aber ich glaube, es ist eben dann auch schon gut und hilfreich, wenn man eben tatsächlich einen guten Draht zur Landesregierung hat. Das sollte, glaube ich, eher positiv wirken und nicht negativ.
Die Auswirkungen der Pandemie wird die zentrale Herausforderung der nächsten 1 bis 2 Jahre sein und in allen Teilbereichen der kommunalen Verwaltung Lösungen verlangen. Und es wird fraglich sein, ob die Gemeinde überhaupt die Mittel haben wird, die jetzt im Wahlkampf propagierten Maßnahmen und Projekte zu realisieren. Prioritäten sind deshalb gefragt. Ein über Jahre ungelöstes Thema ist dabei die Wohnraumsituation für die Insulaner. Informationen von Saskia Neumann.
Durch die Umwandlung von Wohnraum in Ferienapartments sind in den letzten Jahren immer mehr Dauerwohneinheiten verloren gegangen. Das kommunale Liegenschaftsmanagement setzt sich für nachhaltigen und vor allem bezahlbaren Wohnraum ein. Sie vermieten rund 1.100 Wohnungen. Der Bedarf ist damit jedoch nicht gedeckt. Abhilfe sollte der raumordnerische Vertrag schaffen. Er sollte den Gemeinden ermöglichen, von den Vorgaben des Entwicklungsplanes abzuweichen und dadurch mehr Dauerwohnraum zu schaffen. 4 Gemeinden stimmten zu, die Gemeinde Sylt nicht.
Herr Heckel, die Gemeinde Sylt versucht jetzt, den zwischen dem Land Schleswig-Holstein und die 4 anderen Sylt-Gemeinden geschlossenen Vertrag vor Gericht zu Fall zu bringen. Ein Eilantrag wurde aber abgewiesen. Plädieren Sie dafür, den Rechtsstreit fortzuführen, oder werden Sie als neu gewählter Bürgermeister versuchen, den Rat der Gemeinde Sylt zu überzeugen, dem Vertrag doch noch beizutreten?
Also ich habe diese Klage nie vorgeschlagen. Ich habe abgeraten, weil sie von vornherein keine Aussicht auf Erfolg gehabt hat. Dennoch wurde in einem überraschenden Antrag das daneben durchgesetzt. Aber wie gesagt, ich bin nicht für Klagen innerhalb der Gemeinden auf Sylt. Das macht mehr kaputt, als dass es uns bringt. Aber ja, wir brauchen Dauerwohnraum und darum wird es auch gehen. Wir schaffen über das KLM viel Dauerwohnraum, 350 neue Dauerwohnungen allein in den letzten 6 Jahren. Aber wenn man sieht, dass allein pro Jahr rund 70 Dauerwohnungen umgewandelt werden, brauchen wir eben nicht nur den Neubau von Dauerwohnungen, sondern eben auch die Sicherung des Bestandes. Und das ist ein politischer Diskurs, der seit mehr als 6 Jahren geführt wird. Da gibt es einfach nicht die Chance, Mehrheiten zu bilden, weil es verschiedene Positionen gibt. Meine Position und die meiner Unterstützer ist eben, Dauerwohnraum auf Sylt aktiv zu sichern durch Bollerplanung und andere rechtliche Instrumente. Wir brauchen den bestehenden Dauerwohnraum, auch der privaten, um auf Sylt weiterhin eine lebendige Gesellschaft zu haben und eben auch nicht nur immer als KLM neu zu bauen. Das ist wichtig, aber es kann nicht der einzige Weg sein. Und ja, wir müssen auf Sylt eine gemeinsame Linie für Dauerwohnraum fahren. Und ich glaube auch nicht, dass es in der politischen Diskussion um die Schaffung von Dauerwohnraum ging. Ich denke, in der Diskussion im Dezember in der Gemeindevertretung ging es eben auch um viel, viel mehr als um Dauerwohnraum, nämlich darum, was ist in List los, was entwickelt sich auf der Insel, wie gehen wir um mit weiteren Ferienwohnungen. Und das war eine Doppeldiskussion, die geführt worden ist. Und die hat dem gesamten Thema geschadet. Alle 5 Inselgemeinden sind für Dauerwohnraum. Da ist die Gemeinde Sylt auch dabei. Die Frage ist, auf welchem Weg wir das erreichen. Den Diskurs müssen wir führen. Aber ganz klar, es geht nicht nur durch mehr Bauen, durch die Gemeinden. Wir brauchen auch eine Sicherung von Dauerwohnraum im Bestand. Und dafür setze ich mich auch ein.
Herr Raab, Klage fortsetzen oder den Kompromiss suchen?
Ganz, ganz klar den Kompromiss suchen. Klagen finde ich wirklich nicht gut. Deswegen müssen wir hier den Kompromiss finden. Ich glaube auch, dass wir ihn finden können, wenn wir uns zusammensetzen und hier eben neues Vertrauen aufbauen zu den Amtsbürgermeistern, damit wir dann auch zur Politik auch neues Vertrauen aufbauen, damit da dann eben den raumordnerischen Vertrag auch beschließen können und beitreten können. Das halte ich für klug und für sinnvoll für unsere Insel. Der wird uns helfen, Dauerwohnraum zu generieren. Aber ja, auch klar sage ich, KLM macht einen guten Job. Die haben in den letzten Jahren einen guten Job gemacht. Die müssen auch in Zukunft einen guten Job machen, werden sie auch. Ich bin sogar dafür, es noch zu stärken, sogar noch weiter auszubauen. Klar, es kann nicht das einzige Mittel sein, nur KLM bauen zu lassen. Wir können auch über Erbbaurechte, städtebauliche Verträge arbeiten. Nur wenn ich private Dauerwohnungen anschaue, dann ist es richtig und wichtig, dass wir die haben. Und auch ja, auch da bin ich für die Sicherung, zum Beispiel über Erhaltungssatzungen. Da, wo heute Dauerwohnungen sind, müssen auch in Zukunft Dauerwohnungen sein. Wir müssen dann immer nur auch klar erkennen, manchmal ist der Preis, der dann dort angeboten wird, der Quadratmeterpreis für die Kaltmiete, leider für viele unerschwinglich.
Wenn man aber noch mal gerade nachgehakt die internationale Entwicklung sieht, dann ist dieses Problem des Wohnraums in nahezu allen internationalen touristischen Hotspots der Fall. Ob Sie nach Barcelona gehen, ob Sie nach Palma de Mallorca gehen. Und immer stärker haben sich dort auch politische Wege gebahnt, dass man auch die touristische Vermietung eingeschränkt hat. Kann das auch ein Konzept sein?
Ja, halte ich für schwierig, wie weit man das wirklich auch verbindlich einschränken kann. Wie gesagt, wir können über Baupläne schon sagen, was dort erlaubt sein soll. Nur es gibt auch immer den Bestandsschutz, wo man natürlich nicht so viel ändern können. Deswegen glaube ich, das wird sehr, sehr schwer, das wirklich stark einzudämmen. Manchmal muss man natürlich aber auch zum Beispiel schauen, dass wir eben ein bisschen Verzicht üben und auch nicht dann, wenn wir selber eine Immobilie haben, sie nicht auch zu Höchstpreisen verkaufen, damit dann eben nicht ein Auswärtiger es kauft und irgendwas damit macht, sondern damit die Möglichkeit besteht, das mit Dauerwohnungen zu sichern und hier eine Sylter Familie leben lassen zu können.
Da haben wir doch gerade wieder recht eindrucksvoll das Marionettentheater aus Kiel gesehen, was man auch im Grunde belegen kann. Der Punkt ist doch ganz ein anderer. Wir haben ein abgestimmtes Wohnraumentwicklungskonzept auf der Insel und wir hatten auch die Regel, dass nicht mehr als 40 neue Ferienwohnungen an einem Standort gemacht werden. Und jetzt haben wir mit diesem raumordnerischen Vertrag, der durchgepresst werden soll, nur damit dieses Dünenparkprojekt in List läuft, wo 90 Ferienwohnungen im Zielabweichungsverfahren genehmigt worden sind. Das sind im Grunde, da werden Dauerwohnungen wie Glasperlen angeboten, die hauptsächlich von dadurch belegt werden, dass zusätzliche Arbeitskräfte für die anderen großen touristischen Projekte dort umgesetzt werden. Und dann kommt das Feuerwasser, 90 Ferienwohnungen obendrauf. Und da muss man Deckel drauf machen. Und das Schöne ist, unabhängiger Bürgermeister wird, geht es ja darum, das Verfahren ist noch lange nicht zu Ende. Das nächste, was kommt, ist eine Normenkontrolle, weil dieser ganze raumordnerische Vertrag an sich die verfassungsmäßigen Rechte der einzelnen Gemeinden beschränkt, obwohl es gar nicht beschränkt werden sein muss. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Und da muss man einfach anders auftreten und nicht durchbücken von Kiel, sich da irgendwie dann entsprechend noch ein Endorsement holen, also eine Unterstützungsvideo. Und das hilft nicht. Da muss man einfach mal sagen, hier langt es jetzt endgültig. Und das, da bin ich, glaube ich, der Typ für, um mal ein bisschen die Dinger wieder gerade zu rücken.
Aber was in List geschieht, ist das eine, geht ja hier um das Bürgermeisteramt der Gemeinde Sylt. Also es ist ein grundsätzlich politisches Statement, was Sie natürlich erhalten können. Aber wie wollen Sie in Sylt, in der Gemeinde Sylt tatsächlich mehr Wohnraum schaffen?
Ja, das ist ja, da haben wir eine ganz klare Position. Wir haben ja noch mehr Flächen, die auch, wo wir als Gemeinde auch Zugriff haben, indem man das KLM einfach ausbaut, die Niedrigzinsphase nutzt und dann eben entsprechend schneller die Flächen, die wir noch haben, auch bebaut. Weil momentan ist so günstig wie nie und dann könnten wir das gut machen und dann haben wir auch eine vernünftige Möglichkeit. Wie gesagt, wir müssen uns aber von diesen Leinen des Landes da mal ein bisschen lösen und einfach sagen, das ist unser Weg. Und ich denke mal, dafür ist jetzt wirklich Zeit und es ist wirklich eine historische Chance jetzt in dieser Lage bei dieser Wahl. Und deswegen, da kann ich auch wirklich nur darum bitten, dass ich dann die Stimme bekomme, um dann eben mal wirklich laut in Kiel mal was zu sagen.
Kommen wir zu Herrn Obluder-Gruber. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich glaube schon, dass die Gemeinde Sylt ja auch Möglichkeiten hat, da etwas zu machen, ob das über KLM eben ist oder auch über eigene Grundstücke in Erbbaupacht zu vergeben zu einem vernünftigen Preis. Also es ist ja eben wichtig, dass es alles zu vernünftigen Preisen dann auch passiert, um eben den Sylter Familien auch zu ermöglichen, hier zu leben und zu wohnen. Und ich habe natürlich auch die Sorge, dass weiterhin viel in Ferienwohnungen umgewandelt wird. Und da muss es einfach einen Milieuschutz geben. Und auch die Gemeinde muss dann zum Beispiel verhindern, dass eben bei Versterben eines Ursylters, dass dort eben dann auch die Erben das Objekt nicht halten können, weil ein Erbe eben seinen Bruder nicht auszahlen kann. Da kann ja die Gemeinde gegebenenfalls auch mit einem Fonds unterstützen und selbst solche Objekte dann kaufen und in Erbpacht weitergeben.
Spannende Antworten, soweit jetzt der erste Teil unserer Diskussion. Wir haben aber auch das Thema Mobilität und Tourismus. Diese Themen sind jetzt anzusprechen und wir haben diese Situation in einem weiteren Kurzbeitrag zusammengefasst.
Sylt lebt überwiegend vom Tourismus. Im Boomsommer wurde für viele der Bettenwechsel aber zum Albtraum. Kilometerlange Schlangen mit stundenlangen Wartezeiten schon beim Autozug nach Sylt. Chaos dann auch bei der Abreise, Schlangen von der Verladestation bis hinter Rantum. Genervte Autofahrer bahnen sich ihren Weg über Fahrradwege und Felder.
Herr Heckel, Sie haben das ja hautnah auch miterlebt. Wie soll das weitergehen? Was ist Ihr Plan, diese Zustände in diesem Jahr und zukünftig auch zu vermeiden?
Also erstmal müssen wir sehen, dass wir schon einiges geschafft haben und dass das eben Zustände sind, die an wenigen Peak-Tagen im Jahr passieren. Wir haben erreicht, dass die Autozüge eine Reservierungsmöglichkeit anbieten. Daran müssen wir weiterarbeiten, dass diese Reservierungsmöglichkeit nicht teurer ist als ein normaler Autozug, sondern eben diese 3 Euro auch entfallen. Wir müssen daran arbeiten, dass aus dieser Reservierungsmöglichkeit eine Reservierungspflicht kommt. Denn unsere Appelle, die wir immer an die Abreisenden gerichtet haben, bitte nutzt auch die Randzeiten, bitte nicht gleich um 10 Uhr zum Autozug, sondern nutzt eben den gesamten Tag für die Abreise, hat auch schon etwas bewirkt. Auch bewirken wird, dass die Bahn viele Millionen investiert, um die Aufstellflächen am Bahnhof neu zu organisieren und noch mehr Autos dort aufstellen zu können. Und wenn dann die Abreise mit der Reservierung erfolgt, und darauf weisen wir wirklich die Gäste auch bei ihrer Ankunft schon hin, bitte reserviert, damit wir dann eine geordnete Abreise ermöglichen können. Also wir haben einiges im Köcher. Klar ist, dass zurzeit in der Pandemie wenige Menschen mit dem Personenzug fahren wollen, weil die Reise dann deutlich unkomfortabler und unsicherer ist. Also sie werden mit dem Auto anreisen, genauso wie Familien natürlich das Auto brauchen, um ihr Gepäck mitzubringen. Aber wir müssen erreichen mit einem guten ÖPNV, dass das Auto dann hier auf der Insel während des Urlaubs abgestellt bleibt. Da setze ich mich dafür ein, dass wir nochmal kalkulieren müssen. Nutzen wir den ÖPNV auf Kurkarte? Heute haben wir noch ein neues Konzept im Landschaftszweckverband, wie der ÖPNV eventuell neu oder anders oder ergänzend gestaltet werden kann. Da sind wir auf einem guten Weg. Und natürlich der Radverkehr, ein großes Thema hier auf Sylt. Wir sind dabei, die Radwege neu zu gestalten. Der Westküstenradweg ist nach langer Diskussion auch ein Ping-Pong in den politischen Gremien endlich auf einem guten Weg, dass wir 700 Millionen Euro investieren können, die Achse von Nord nach Süd neu zu gestalten und investieren mehrere Millionen Euro, um die Achse durch Tinnum nach Kreitum neu zu gestalten, den Radweg breiter zu machen, attraktiver zu gestalten. Da ist richtig viel im Schwung. Aber was wir erreichen müssen, weniger politisches Ping-Pong, mehr Beteiligung der Bürger, mehr Einbeziehung der Bürger. Aber dieses lange und langwierige politische Verfahren, alle Gremien mit einzubeziehen, kostet zu viel Zeit. Und da müssen wir deutlich schlanker werden.
Rat, die Mobilität ist das eine. Aber auch ein Zurückfahren des Tourismus führt am Ende zu geringeren Gewerbesteuererlösen. Wir haben vorhin darüber gesprochen und damit gezwungenermaßen auch zu Einsparungen im Haushalt an anderer Stelle. Was ist Ihre Lösung für das Problem?
Ja, ich glaube, Bürgermeister Heckel hat es schon richtig gesagt. Wir werden den Verkehr haben. Wir haben ihn letztes Jahr gehabt. Es war sehr, sehr voll. Ich glaube auch, dass es dieses Jahr wieder sehr, sehr voll werden wird. Deswegen ist es richtig, dass er gesagt hat, wir müssen bei den Autozügen natürlich schauen, Reservierungsmöglichkeit, das ist das eine. Ich würde schon sagen, da müssen wir schnell in eine Reservierungspflicht reingehen. Und auch da gilt es natürlich grundsätzlich zu überlegen, ob, wenn das Ganze so nicht funktioniert, an dem Knotenpunkt in Westerland, ob wir wirklich intensiv prüfen können, ob es nicht doch eine andere Stelle für die Autoverladung gibt. Das finde ich, das sollten wir auf jeden Fall prüfen, um eben den Verkehrsknotenpunkt im Westerland etwas zu entlasten. Wir können aber noch viel mehr machen in dem Bereich vom Verkehr. Wir brauchen aus meiner Sicht wirklich ein echtes Parkleitsystem, um das Ganze jetzt schnell nach vorne zu bringen. Wenn ich mit dem Auto ankomme, muss ich als Gast erkennen, wo sind die freien Parkplätze und wie komme ich da hin. Das Ganze kann ich dann auch noch ganz toll machen, indem ich über das Smartphone eine App habe, die mir dann auch zeigt, wo sind die freien Parkplätze. Ich kann dort schon den Parkplatz buchen. Also da kann man wirklich drüber nachdenken. Und Bürgermeister Heckel hat es auch gesagt, wir müssen mehr Anreize schaffen, damit eben doch unsere Gäste das Auto auf dem Festland lassen. Da gibt es eine gute Idee, wenn man mit solchen Mobilitätsstationen arbeitet. Also zentral an zentralen Orten auf der Insel, in der Mitte, im Norden, im Süden, im Osten, werden wir Mobilitätsstationen haben, wo man an einer Station alles aus einer Hand buchen kann, sei es Bus, sei es ein Fahrrad mieten, sei es ein Mietwagen mieten, sei es aber auch auf ein sogenanntes Ridesharing-Modell umzusteigen. Das gibt's in Hamburg schon, da nennt sich das Moja. Eine wunderbare Möglichkeit, um auch in der Nacht günstig noch nach List oder Hörnum oder sonst wo hinzukommen. Das, glaube ich, halte ich für klug, um eben den Anreiz zu verstärken, das Auto doch auf dem Festland zu lassen. Da kann ich mir auch vorstellen, fahren auf Kurkarte ÖPNV wird, glaube ich, schwierig. Aber wenn wir einen Nachweis haben, dass das Auto auf dem Festland geblieben ist, dann kann man hier schon sagen, lieber Gast, bekommst du eine Woche freies Fahren. Zu den Fahrradwegen möchte ich sagen, ja, das ist tatsächlich gut. Und ich finde es toll, dass jetzt diese Konzepte da endlich vorliegen. Nur jetzt sind die Konzepte alle da, sie sind lange verhandelt worden. Jetzt müssen wir sie auch umsetzen, weil wir wollen doch auch den Fahrradtourismus nach vorne bringen. Und deswegen, glaube ich, müssen jetzt die Konzepte wirklich endlich umgesetzt werden, um da wirklich auch noch mehr positive Anreize zu schaffen, dass unsere Gäste mehr mit dem Fahrrad fahren.
Herr Schmidt, Sie wollen den Einfluss des Geldes auf Sylt zurückdrängen. Was heißt das jetzt genau für den Tourismus?
Naja, das heißt, dass wir den Tourismus wieder in die Richtung entwickeln müssen, wo wir schon mal waren. Wir werden nicht mehr zurückkommen in die Zeiten, wo man noch mit den Privatpensionen gearbeitet hat. Aber wir müssen ganz klar die Kleinvermieter stärken und gucken, dass wir eben auch lokale Unternehmen, die Wertschöpfung hier lassen, eben entsprechend in den Vordergrund stellen. Das Problem unseres Tourismus sind doch wirklich diese Großprojekte, wo Unmengen an Leuten kommen und das Ganze, ich sage mal, der Hauptertrag über irgendwelche Gewinnabführungsverträge wieder die Insel verlässt. Also das heißt, das stützt ja nicht unsere heimische Wirtschaft, sondern das geht in der Mehrzahl weg. Und das ist halt schon mal ein Grundproblem. Und wir brauchen einen Haltungsunterschied. Wir müssen uns verändern. Es geht nicht besser, schneller, höher, weiter, sondern wir müssen halt wirklich mal uns besinnen, wo die Reise hingehen soll. Und das kann eigentlich nur sein, wieder zu einer Balance zwischen Mensch, Natur und eben einer Wirtschaft, und zwar einer sozialen Marktwirtschaft und nicht einer völlig freien, enthemmten. Und das ist das große Problem. Und da muss man eingreifen. Und ich glaube, da gibt es auch gute Möglichkeiten. Und da kann man zum Beispiel, um, sage ich mal, den Einfluss der Investoren hier mal zu reduzieren, zum Beispiel einen Ethikkodex einführen in den für alles. Das heißt, dass Gespräche zum Beispiel nicht mehr in Hinterzimmern stattfinden. Und das mit, wenn etwas nicht im Rahmen des gültigen B-Plans möglich ist, dass man dann wirklich schonungslose Offenheit, sonst kommt das gar nicht erst auf die Tagesordnung. Das kann man durchsetzen. Ethikkodex ist ein Thema, das in vielen großen Unternehmen und Städten und das auch schon angefangen wird, um einfach da mehr klarzulegen. Also wie gesagt, da müssen wir ein bisschen mehr Nacken zeigen und auch ein bisschen mehr Rückgrat. Und dann glaube ich schon, dass wir schneller was ändern können, als einigen lieb sein wird.
Frau Bluder-Kuber, wie wollen Sie die Brücke schlagen zwischen Tourismus und Lebensqualität der Sylter?
Also für mich stehen dabei die Menschen eben hier im Vordergrund, die auch hier leben. Und ich möchte auch gerne noch mal etwas zum Autoverkehr sagen. Weil das, was ich da gehört habe, sind ja nicht unbedingt Anreize, das Auto gar nicht mitzubringen. Also da bedarf es schon etwas mehr, damit man sein Auto auf dem Festland stehen lässt. Da könnte ich mir vorstellen, dass man eben die Anreise per Auto für Touristen verteuert, dann aber eben sagt, dass man hier eben 2 Taxigutscheine bekommt, damit man mit dem Gepäck zu seiner Unterkunft kommt und eben kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, damit man eben den Autoverkehr nicht noch mehr belastet. Da muss es ja echte Anreize geben, sein Auto auf dem Festland zu lassen. Das könnte ich mir vorstellen. Und natürlich, es muss grundsätzlich ein Mentalitätswechsel eben her, weg von diesen Großprojekten und tatsächlich das Bestehende an Tourismus und die vielen kleinen Unternehmer hier eben weiter fördern, damit eben auch die Balance zwischen Natur und zwischen der Wirtschaft und dem Schönen hier verbunden bleibt, damit eben die Menschen hier auch gut leben können mit dem Tourismus.
Ich würde das Ganze nochmal ergänzen. Wir reden quasi aktuell von einem einzigen Nadelöhr. Dabei gibt es noch viele weitere Wege auf die Insel, die aber im Endeffekt gar nicht so groß ausgenutzt werden. Was kann man da machen, Herr Obluder-Gruber?
Da geht es jetzt ja auch um die Fähre, wo man auch mit dem Auto ankommen kann. Aber ich glaube, das ist jetzt ja das Hauptproblem, ist ja hier eben die Autoverladung dann in Westerland und überhaupt die Situation in der Innenstadt. Also ich gehe auch davon aus, dass man auch da etwas tun muss. Wenn man jetzt nicht die Verladestation aus Westerland herausnehmen kann, dann muss man eben auch die Innenstadt autofreier gestalten, indem man Parkmöglichkeiten am Rande schafft, damit eben in der Innenstadt eben nicht so ein Verkehrschaos weiterhin besteht. Da stelle ich mir Anwohnerkarten vor, eben in der Innenstadt und ansonsten für die anderen eben am Rande der Innenstadt in Westerland eben Parkmöglichkeiten zu schaffen, um diese Situation zu entzerren. Am besten wäre es aus meiner Sicht, wenn man die Verladestation für den Autozug nach Keitum verlegen könnte, um von dort aus den Autoverkehr sternförmig zu verteilen. Also es muss auch auf jeden Fall andere Möglichkeiten geben, als nur mit dem Auto hierher zu kommen. Wir haben ja auch noch einen Flughafen, der ja auch dann wieder eröffnet. Ist ja auch eine Alternative. Aber es muss auf jeden Fall weg davon, dass hier alle mit dem Auto anreisen. Und da muss man eben nach Möglichkeiten suchen.
Wir müssen doch tatsächlich erreichen, dass das Fahrzeug stehen gelassen wird, dass die Nutzung des Fahrzeugs sich einschränkt. Wir können auch nicht wieder diesem lauten Ruf nachfolgen, die nächsten Flächen versiegeln, nur um dem Autoverkehr Rechnung zu tragen. Ich denke, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen den Menschen Anreize bieten, gar nicht mit dem Auto anzureisen. Und wenn sie damit anreisen, es einfach stehen zu lassen. Aber neue Flächenversiegelungen halte ich für möglichst zu verzichten, weil es geht einfach nicht. Wir dürfen nicht noch mehr versiegeln.
Blicken wir vor den Abschlussstatements noch mal etwas über den Wahlsonntag hinaus. Das ist nämlich eine spannende Frage. 3 Kandidaten haben sich gegen Clemens Raab, immerhin der Kandidat der mit Abstand stärksten Fraktion, eine Erklärung abgegeben, wegen dessen angeblich zu aufwendigen Wahlkampf. Bleibt dieses Bündnis auch nach dem ersten Wahlgang bestehen? Das heißt, sollte es zu einer Stichwahl kommen, werden Sie einen Wahlaufruf zugunsten desjenigen Kandidaten von Ihnen machen, der in eine Stichwahl gegen Clemens Raab kommen würde? Das Ganze bitte mit einer kurzen Antwort. Ja oder nein?
Also es gibt kein Bündnis. Es ist eine Erklärung, die sich gegen den Einfluss ganz besonders der Parteipolitik wendet. Insofern kein Bündnis, sondern eine klare Haltung gegen Parteibücher, gegen den Durchgriff von Parteipolitik von oben nach unten. Das war eine Kernaussage dieser Erklärung.
Es geht ja um die Frage, sehen Sie drei, die die Erklärung abgegeben haben, sich auch inhaltlich so zusammengehörig, dass je nachdem, wer von Ihnen in die Stichwahl käme, wenn man davon ausgeht, dass die Hauptfraktion am Ende auch dazu führt, dass Clemens Raab in die Stichwahl kommt, dass Sie einen Wahlaufruf machen oder wer überlassen Sie es dem Wähler?
Also da würde ich jetzt gerne was zu sagen. Also es geht ja nicht nur um den Aufwand der Wahlkampfkosten, es geht ja wirklich tiefe innere Haltung. Also da muss man mal überlegen, die Diskussion geht da um Frauenrechte, um Homophobie und solche Dinge, die dann in einem Verband repräsentiert sind, in dem Herr Raab Mitglied ist. Also ich habe hier zum Beispiel für unsere größte Minderheit auf der Insel, die polnische Minderheit, die habe ich aktiv unterstützt bei ihrer Demonstration gegen die PiS, habe den das Hygienekonzept für die Demo geschrieben. Ich stehe für eine freiheitliche Sylt, wie die Sylt halt immer war. Wir waren hier die Ersten, ich kenne das als Kind noch, wo Homosexuelle am Strand Händchen halten, spazieren gegangen sind. Und das ist gut so gewesen. Und das finde ich nach wie vor gut und muss sagen, wir können das nicht aufgeben, diese freiheitlichen Werte. Und da habe ich ein Problem mit. Damit ist eigentlich klar, was los ist. Aber ich möchte gerne die Wahl am liebsten im ersten Wahlgang gewinnen, damit wir hier Ruhe im Schiff haben.
Wir kommen jetzt zur Schlussrunde. Sagen Sie uns in einem pointierten Statement, weshalb die Wähler Ihnen am Sonntag ihre Stimme geben sollen. Beginnen wir mit Herrn Obluda-Gruber.
Ja. Also ich stehe ja vor allen Dingen für die Bürgernähe, für die Themen der Bürgerinnen und Bürger, die auch an mich herangetragen wurden, diese zu vertreten, ihnen mehr Gewicht zu geben, ob es die Bürgerinitiative hier Merit Reichs ist mit ihren Anliegen oder aber eben auch die älteren Menschen, die Senioren, die wirklich verdient haben, hier auch gut älter zu werden auf der Insel, den Familien und Jugendlichen das Angebot dafür zu verbreitern, und sich dafür eben auch einzusetzen, dass es hier echte Fortschritte gibt mit Kinderbetreuung und mit Angeboten eben auch für Kinder. Dafür stehe ich und ich glaube auch, dass ich hier verbindend auch tätig sein kann mit den anderen Amtsgemeinden, da ich unbelastet bin. Ich habe eben bisher hier keine Berührungspunkte, auch keine kritischen Berührungspunkte mit den anderen Amtsgemeinden und kann hier glaubwürdig einen Neustart vertreten, für unsere Bürgerinnen und Bürger und im Interesse der Insel, der Schönheit der Insel, dies zu verbinden. Und dafür werbe ich und deswegen hoffe ich, dass Sie mir am 7. März Ihre Stimme geben.
Herr Schmidt.
Also ich bin seit über 30 Jahren, mache ich hier Kommunalpolitik und zwar nicht nur in Morsum, sondern eben auch in der Gemeinde und auch im Kreistag. Ich habe 5 Bürgermeister, eine Bürgermeisterin als Gemeindevertreter miterlebt. Ich habe erfolgreich Bürgerentscheide durchgeführt, von den anderen jetzt plötzlich sagen, sie machen das. Die CDU hat zum Beispiel auf Kreisebene sowas immer erfolgreich unterlaufen, das muss man ganz deutlich sagen. Ich bin der Einzige, der hier seit 7 Jahren für die Geburtshilfe, für die Wiedereröffnung kämpft. Ich habe das Land verklagt. Und habe das gemacht. Und das Vater von 3 Inselkindern, die hier geboren sind, weiß ich genau, warum das hier so wichtig ist. Und ich stehe halt für einen klaren Kurswechsel statt einen Neustart des alten Systems. Ich stehe wirklich für einen klaren Kurswechsel statt weiter so hier in der Krise. Und ich möchte hier als Teamkapitän die Insel aus dieser Krise herausführen. Und ich habe gezeigt, dass ich mit aller Leidenschaft Politik mache. Und das möchte ich auch eben nutzen, zusammen mit meinen Erfahrungen und mit der gleichen Leidenschaft, eben Bürgermeister zu sein für alle Menschen dieser Insel. Und durch die Stimme für mich wird die Stichwahl sichergestellt und das halte ich für wichtig. Ich möchte die Wahl gewinnen, weil meine Haltung und meine Werte habe ich im Wahlkampf gezeigt, wie kein anderer Kandidat. Für mich sind Offenheit, Ehrlichkeit nicht nur Worte, sondern Taten. Ich scheue mich nicht zu kämpfen und Entscheidungen zu treffen. Ich bin gerade heraus streitbar, aber ich bin auch versöhnlich, weil mir die Menschen unserer Insel wichtiger sind als Geld und Rendite. Vielen Dank.
Weiter geht's mit Herrn Raab.
Ich lehne erstmal einen Wahlkampf in der von Lars Schmidt dargestellten Form ab. Da beteilige ich mich nicht dran, nur so viel. Ich bin weder gegen Abtreibung noch bin ich gegen Homosexualität. Das ist also nur so viel dazu. Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ich möchte Ihr neuer Bürgermeister werden. Ich möchte wirklich einen neuen, einen wertschätzenden und respektvollen Stil der Zusammenarbeit einführen. Ja, Zusammenarbeit mit der Verwaltung, mit der Politik und mit den Amtsgemeinden. Ich werde Brücken bauen. Brücken zur Politik, aber auch Brücken zu den Amtsgemeinden. Denn nur mit Brücken kann aus meiner Sicht wirklich neues Vertrauen aufgebaut werden. Und das brauchen wir hier wirklich. Brücken aber auch zu Ihnen, unseren Bürgerinnen und Bürgern. Ich persönlich möchte noch mehr im Geschehen vor Ort bei Ihnen sein. Ja, ich stehe für eine Verwaltung mit offenen Türen. Sie können mich als Bürgermeister erreichen. Ja, auch die Erreichbarkeit der Verwaltung werde ich aber verbessern. Nicht nur mittels einem Computer-Chatbot, sondern auch wirklich mit einem echten persönlichen Ansprechpartner in den Abteilungen. Ja, vor Ort in den Ortsteilen werde ich wirklich einen Bürgerservice wieder einrichten, um vor Ort zum Beispiel fallabschließend wirklich einen neuen Personalausweis beantragen zu können. Ich werde zusammen mit dem Bürgervorsteher mehr Bürgerversammlungen einberufen, um zu erfahren, wo bei Ihnen der Schuh drückt. Ja, mit viel Herz, Verständnis und einem klaren Kopf werde ich alles tun, um unsere Insel zusammenzuhalten. Daher bitte ich am Sonntag um Ihre Stimme für Clemens Raab. Vielen Dank.
Zum Schluss der amtierende Bürgermeister Nicolas Hecke.
Ja, vielen Dank. Wir haben in den letzten 6 Jahren sehr, sehr viel erreicht für unsere Familien, für die Kinder, die Jugendlichen, für die Senioren. Wir haben einen guten Weg aufgezeigt. Wir haben viel, viel geschafft. Das, denke ich, sollten wir fortsetzen mit einer guten Verwaltung, mit Mitarbeiterinnen, die sich wirklich engagieren, die erreichbar und offen sind, die wirklich auch für ihre Insel eintreten. Ich bin überparteilich, ich bin unabhängig, ich bin fair. Mit mir kann man reden und wir können auch im Dialog sein, aber dafür brauche ich klare politische Regeln. Ich brauche einen politischen Dialog, der endlich in der Politik auch aufgenommen werden muss. Deswegen auch meine Vorschläge für einen Planungsverband, für insulare Gespräche und insulare Abstimmung, um miteinander verbindliche Regeln auch festzulegen. Mir ist Bürgerbeteiligung wichtig. Ich habe sie gezeigt, ich habe sie gelebt. Wir haben viele Workshops gemacht, Umfragen. Wir waren da wirklich sehr nah am Bürger. Ich würde das gerne noch verstärken wollen, denn mir ist der Bürgerwille wirklich wichtig. Der Politik nimmt den Bürgerwillen derzeit viel zu wenig wahr. Da müssen wir ran. Aber ich habe auch gelernt, es geht nicht nur moderat und es geht nicht nur konsensual, sondern ich habe gelernt, nicht nur erfolgreich zu arbeiten, sondern das auch noch mehr zu vermarkten. Das wurde im Wahlkampf sehr, sehr deutlich. Nicht nur arbeiten, sondern auch darüber wirklich reden. Und die Bevölkerung noch mehr zu informieren und mitzunehmen. Mir geht es nicht um höher, schneller, weiter. Mir geht es um einen neuen Weg mit der Politik gemeinsam. Und ich denke, dass dieser Wahlkampf, der ja fast schon Kommunalwahlkampf ist, dass Politik auch diese Signale hört. Und ich möchte den Bürgerwillen in diese Politik einbringen und damit die Insel weiter nach vorne bringen. Ich denke, wir brauchen eine Insel, die lebens- und liebenswert ist. Und diesen Weg müssen wir gemeinsam beschreiten. Dafür stehe ich überparteilich, unabhängig und fair.
Das war das Antenne Süd Wahlspezial. Eine Stunde voller Argumente, Ideen und Perspektiven für Deutschlands bekannteste Insel und die Gemeinde Sylt. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Diskussion. Jetzt hat der Wähler das Wort.